ARD.
Man sagt bei uns immer, bei uns Leuten, die auf Tour sind, Vorsicht, wenn dein Hotel einen Tiernamen hat. Dann muss man aufpassen, ja.
Wirklich?
Und das wird auch nicht besser, wenn der golden ist. Also wenn er zum goldenen Hirschen oder was, das heißt nicht, dass das deswegen besser ist.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie schon mit dieser Stadt alles erlebt haben. Und heute mit dem vielleicht lustigsten Stück Schaumstoff Deutschlands, sagt man, älterer Herr mit schwarzer Brille, Werner Mommsen. Moin, Herr Mommsen.
Moin, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich werde rot im Rahmen meiner Möglichkeiten bei solch einer Ansage. Hammermäßig, du, ehrlich, schön.
Bekannt aus Radio und Fernsehen von zahllosen Live-Acts in Hamburg und auch in vielen kleinen Orten. Herr Mommsen, wie ist denn das so, auf der Bühne zu stehen?
Also ich sag mal so, es gibt ja nichts Besseres. Wenn du so eine Rampensau bist, ne, dann musst du da rauf, das sind die Bretter, die Welt. Du kannst sagen, du kannst mit den Leuten schnacken, ich liebe das. Also wenn ich zu Hause sitze, irgendwann schreie ich mit der Hufe und dann muss ich wieder los. Ne?
So klingt Werner Mommsen. Ich sag mal, breitestes Hamburgisch, sehr sympathisch. Und das dahinter, das ist Hamburgs wohl bekanntester Puppenspieler, Detlef Wojcik. Moin, hallo.
Moin, ich freue mich, dass ich auch da sein darf.
Ja,
heute mal, ich sogar mal, das ist, kommt so, sehr selten vor.
Kommt sehr vor, also Mommsen ist sehr dominant, oder?
Ja. Er ist mein Vorgesetzter, was willst du machen? Ne?
Das heißt, du bist der Gehilfte.
Ja.
Wie leicht fehlt dir das, umzuswitchen und Herr Mommsen zu sein?
Ich mache das ja so viele Jahre schon, das ist ein Automatismus, also da muss ich gar nicht drüber nachdenken, das geht sehr leicht, ja.
Und deine Familie mag den auch oder sagt die, oh, mach mal den Mommsen weg? Oder?
Na, ich meine, zu Hause mache ich es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause rede wie Mommsen, aber Mommsen ernährt unsere Familie ganz gut. Von daher wäre das auch jetzt unfair, wenn sie nicht für einen Mommsen wären. Aber nein, wir mögen alle Figuren und Puppen gerne und so. Gut, der sitzt jetzt nicht immer am Tisch mit, das muss jetzt nicht sein. Aber er gehört schon zur Familie dazu und das mögen auch alle gerne.
Aber bist du denn nicht auch noch manchmal also so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit oder kannst du das wirklich komplett trennen?
Ich kann das wirklich komplett rein. Also das ist nicht so, dass ich habe jetzt kein gestörtes Verhältnis zu meiner Figur oder zu meinen Figuren. So, also das ist eine Puppe, die wird gespielt und die ist wichtig und die wird auch gut behandelt. Aber ich kann das ist ein Gegenstand, das muss ich dann doch, kann ich schon noch umswitchen.
Das ist ein ungeheurer Erfolg. Eine Puppe, man muss ja sagen, vor allen Dingen für Erwachsene. Und wie funktioniert das? Lassen die sich auf Herrn Mommsen ein?
Ja. Auf jeden Fall. Also erstmal, das kann natürlich eine Puppe bei jung und alt. Das ist ganz wichtig und das ist gerade das Faszinierende da natürlich auch dran. Und viele wissen das am Anfang nicht, dass sie das auch noch können als Erwachsener. Aber wenn sie ein kleines bisschen Fantasie haben, dann geht das halt sehr gut. Und ich kriege natürlich immer zu hören, also es dauert ja gar nicht lange. Nach 1-2 Minuten sieht man dich ja gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann haben wir alles richtig gemacht.
Das heißt, du sitzt ja... Also Herr Mommsen sitzt im Prinzip auf deinem Schoß und man sieht dich nicht, sondern du bist in so einem schwarzen Ganzkörperanzug.
Nee, also ich sitze gar nicht, sondern ich stehe und spiele. Mhm. Also stehe, das heißt, Herr Mommsen hat meine Unterschenkel, sozusagen, dass ich mit ihm gehe. Er ist mir vorgeschnallt, ich habe ihn am Gürtel vom Bauch und eine Hand ist im Kopf, eine Hand ist in der Hand und dann kann ich mit ihm virtuos über die Bühne springen, laufen. Alles, was ich brauche, ich kann tanzen, ich kann alles machen. Ja, und ich bin schwarz gekleidet, habe schwarze Klamotten an, schwarzen Rolli und dazu dann eine schwarze Maske auf dem Kopf, damit man mein Gesicht nicht sieht, weil das natürlich auch Mimik und Gestik mitmacht und deswegen ist es für den Betrachter leichter, sich auf Mommsen zu konzentrieren.
Mhm. Man kennt dich auch aus dem Radio, Hör mal beten to zum Beispiel und aus den Medien und du bist schon auch ein Hamburger Gewächs, hast aber andere Wurzeln, kommen wir gleich zu, aber hast ja Hamburg Geschmack, deshalb fangen wir mal an mit einer 040 Aufwärmrunde.
Ja.
Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Ich finde, ich bin nicht so der für fließendes Gewässer. Ich mag gerne Seen und die Alster ist immer da und die Alsterflete sind das Schönste. Ich sag's dir, wenn du mit einem Paddelboot mit Freunden, die nicht von Hamburg sind, durch die Alsterflete fährst, dann sage ich immer, dann verkaufen die zu Hause ihr Haus und versuchen ein Ziel zu kriegen. Es gibt nichts Schöneres in Hamburg.
Unglaublich, wie auch die Stadt nochmal anders ist vom Wasser von der Alster.
Ja.
Und um zahlreichen Hörermails vorzubeugen, wir wissen, die Alster ist auch ein Fluss.
Stimmt,
HSV
ja.
Oder St. Pauli?
Oh, jetzt kommt was ganz Schwieriges. Wir kommen ja noch zu meiner Herkunft. Ich sage jetzt mal ganz neutral Werder Bremen.
Aber sozusagen mit deiner Wahlheimat Hamburg, gibt's da keine Sympathie in die
ein
oder andere?
Also ich sag mal, wenn man ein bisschen links sozial orientiert ist, dann ist es natürlich St. Pauli,
ja.
Weil das Ganze drumherum und die ganze Einstellung, das finde ich, das gefällt mir schon gut.
Dom oder Hafengeburtstag?
Da muss ich sagen, bin ich für beides nicht so dumm, weil ich bin nicht so ein Karusselltyp, ich kann das nicht so gut ab. Also in eine Richtung geht noch, aber wenn was hoch, runter und um mich rum, dann wird mir doch schlecht. Und auf dem Geburtstag ist mir für einfach viel zu voll. Das ist wie Karneval. Wenn du keinen Karneval magst, dann fahren die Karnevalhasser auch weg aus Köln und so ist das wie auch. Ich glaube, da sind die am wenigsten Hamburger.
Mhm. Zwei Hamburg-Gewächse, zwei Puppen, Samson oder Tiffy?
Oh, da bin ich Samson.
Ja,
Samson.
Doch noch. Du warst ja mal Samson.
Ja, ich war Samsons verschollener Bruder, könnte man sagen. Also das war Pepe, damals noch Dirk Bach, der hat mit seinem Zauberstift gemalt und wurde gewarnt, weil alles, was er malt, dupliziert sich. Und plötzlich standen zwei Samsons vor ihm und ich war dann der zweite. Das war sehr, sehr spannend, ja.
Und dann warst du auch in so einem Zwillingskostüm, ja, von Samson. Und ja, wie ist das, wie fühlt sich das da dran an?
Sehr warm, sehr sperrig, sehr groß. Man hat immer jemanden hinter einem, der einem einen Hocker, also wenn Drehpause ist oder wenn die Szene drum ist oder wie die normal machen muss, dann kommt einer, der steckt dir einen Hocker unter den Mors und nimmt dir den Kopf ab, damit du wieder Luft kriegst. Das ist schon echt anstrengend.
Und da hast auch eine Kamera oder sowas drin,
ja, genau,
oder sowas?
Also, du guckst halt durch ein kleines Fensterchen und da ist eine Kamera drin, damit du siehst, wo du längst gehst. Sonst rennst du ja überall gegen.
Und wie oft ist das denn so wirklich One-Take oder braucht man gerade bei Samson, ist das schon anstrengend auch?
Na, das kommt doch mal, also ich glaube, die das immer machen, die brauchen auch meistens nur One-Take, der ist dann gut, aber ich habe das auch noch nicht so oft gemacht gehabt, als ich es gemacht habe und da dauert es bei mir schon, glaube ich, ein bisschen länger als bei den anderen.
Und da musst du das schon sehr amtlich gerade gemacht hast, uiuiuiui, also da muss man auch diesen Samson-Sound haben, ne?
Genau, ich musste sogar singen, ich musste dann ins Studio und musste ein Lied singen mit Samson zusammen, wo wir dann beide gesungen haben. Das war für einen jetzt nicht unbedingt geübten Sänger schon eine spannende Herausforderung, aber das haben wir gut gemacht.
Dieses Samson-Lied, das kann ich mich als Kind noch erinnern. Ich heiße Samson und ich schaff das. Oder so ähnlich ging das, glaube ich. Na, genau. Mhm. Udo Lindenberg oder Revolverheld?
Oh, Mensch.
Ja, das ist hier nicht so.
Also, meine Güte. Also mit Udo Lindenberg, den kenne ich länger, da kenne ich mehr Lieder, da kenne ich mehr Texte. Also dann würde ich sagen, Udo Lindenberg, ja. Und das ist einfach ein geiler Typ, muss man sagen. Wenn der, das ist immer cool und dann, Freunde, und auch wie, was der sich für eine Sprache angewöhnt hat, da kann man immer sehr gut zuhören. Nee, ist schon cool.
Mhm. In Sachen Plattdeutsch, Heidi Kabel oder Ina Müller?
Nee, da mache ich keinen Unterschied. Beide
wirklich,
super,
ja?
Beide wichtig für die Stadt, beide großartig.
Denn Platznacker bist du auch, darüber sprechen wir auch. Denn du bist schon Hamburger, kann man sagen. Wie lange wohnst du schon hier?
Über 30 Jahre.
30 Jahre? Wie wohnst du hier in Hamburg? Wo wohnst du?
Wandsbek-Marienthal.
Wandsbek-Marienthal. Ist das da, Marienthal klingt ja auch ein bisschen grün. Ist das da so grün?
Mhm. Das ist schon schön. Ich könnte jetzt sagen, nur Wandsbek, dann klingt das nicht so, als würde ich so gut wohnen. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben dann ein kleines Häuschen zwischen den großen Villen und das ist halt sehr schön. Das ist sehr grün, aber ich sag mal so, er hat auch seinen Nachteil, weil man eben losgehen und Kaffee trinken, dann musst du zum Wandsbek-Markt und dann bist du auch, wenn du zu Fuß gehst, wieder eine Viertelstunde unterwegs, eine Viertelstunde zurück. Geht alles, gar keine Frage, aber so cool wie eben Winterhude, Eppendorf oder was ist es eben nicht.
Nee, ist anders. Es hat einen anderen Hamburg-Sound, ne? Ja, muss man schon sagen. Also bei Wandsbek, da denke ich auch zuerst an Wandsbek-Markt, an diese Autobahn B75, genau, und an Rotklinker und so. Und Marienthal ist ein bisschen
das Blankenese von Wandsbek, kann man sagen. Das liegt da hinter der Robert-Schumann-Brücke, so links, so eine kleine Enklave. Ja. Da liegt das da. Da hörst du nicht mehr die Autos, dafür hörst du Eichhörnchen und dafür hörst du Vögel und sowas. Aber die Autobahn auch, die 24 oder der Zubringer ist da ja, ne? Hört man auch ein bisschen. Ist schon, kann man schon gut aushalten, ja.
Und aber Wandsbek auch ein Ort mit Geschichte hier an der Kirche, an dem Friedhof, da liegt Matthias Claudius begraben. So, das ist ja echt
mega. Schönes Mausoleum da,
ja,
ja, super. Einmal im Jahr ist das immer offen, da am Tag der Denkmäler und sowas da. Ja. Sehr spannend, ja.
Aber gebürtig kommst du ja aus Achim.
Nee, ich komme aus Achim-Baden.
Entschuldigung.
Ja, das muss, falls, ich weiß jetzt nicht, ob Achimer zuhören und die Badener vor allen Dingen, für die ist das ganz wichtig, die Alteingesessenen. Es gibt tatsächlich, seit der Gebietsreform 1972 haben wir ja, heißt das eigentlich nur noch Achim. Aber es gibt noch immer viele, die das mit Bindestrich schreiben. Achim, Bindestrich Baden, das ist denen ganz wichtig. Und wenn ich da spiele vor Ort und ich sage, hey Achim, ich freue mich endlich wieder zu Hause sein, dann gesagt immer irgendeiner, der kommt nicht aus Achim, der kommt aus Baden.
Also Lokalpatriotismus, Sublokalpatriotismus vielleicht irgendwie. Das ist ein kleiner Ort, für die es nicht wissen, in der Nähe von Bremen.
Genau.
Und weshalb muss man nach Achim Baden hin? Was ist da?
Die Weser.
Die Weser.
Die Marsch. Die Marsch und die Weser, das ist wirklich richtig schön. Also wenn man da mit dem Fahrrad längs Hagengrin liegt da hinten, da sind so kleine Örtchen. Aber die Wesermarsch ist einfach wunderschön. Also da gibt es ja diesen Aller-Weser-Radweg, der geht ja von Hameln bis Cuxhaven. Der fährt auch an an Achim vorbei, direkt an der Weser. Das ist toll.
In Achim, wie wächst man denn da so auf? Also man hat schon gehört, viel Grün, Weser, Eichhörnchen auch wahrscheinlich.
Genau, also Handball, ich habe kein Handball gespielt, deswegen bin ich ein bisschen der Outlaw. Aber ist Handball-Hochburg, da spielt man Handball. Ich habe geturnt, deswegen das war ich schon immer etwas anders. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Künstler geworden. Ja, das ist, jeder kennt jeden, zumindest sie heute nicht mehr. Heute ist es auch viel zu groß geworden. Aber damals, mein Vater hat einen Malereibetrieb. Mich kannte jeder. Ich weiß nur, bei der Konfirmation hat meine Mutter, glaube ich, 2 Jahre lang Leute eingeladen, weil sie alle einen 10er oder einen 20er geschenkt haben. Und die mussten ja alle eingeladen werden. Das zog sich über Jahre hin. Und ich musste ewig, ewig bei jedem klingeln und mich bedanken. Das war als Kind wirklich sehr unangenehm. Aber gleichzeitig natürlich die Schrankwand oder die Stereoanlage hat es dann gebracht.
Ne? Ja, genau. Hast du Schrankwand, Stereoanlage, was man früher sogar, irgendwo das gab, Mofa oder irgendwie so.
Ja, die habe ich geerbt von meinem Bruder. Der war 3 Jahre älter. Da habe ich die Mofa übernommen. Musste ich nicht mehr.
Aber sag mal, Turnen, was hast du denn da gemacht? Kannst du hier so ein Über, wie nennt sich das so? Guck mal, ich bin erkennbar kein Turner. Ja. So Überschlag oder irgendwie sowas.
Also,
oder
wenn
so.
Du mich das jetzt mit knapp 60 fragst, ob ich das noch kann, das wäre sehr großartig. Dann könnte ich vielleicht bei Wetten, das oder noch was mitmachen oder beim Supertalent. Ich konnte das früher, ja. Kunstturnen nennt sich das, ja. Und das habe ich bis 15, 16 so gemacht.
So die Ringe des Horrors, das konntest du richtig, ja. Oder diese ja.
Ich war klein, aber sehr drahtig. Hatte Kraft für 2, aber war sehr mini, also sehr klein. Und als ich dann aber irgendwann gewachsen bin, dann kamen irgendwann andere Interessen dazu, dann ist es weniger geworden. Ja.
Aber die Show, wann kam die denn Interesse halber in dein Leben? Also warst du schon in der Schule, auch auf der Bühne sozusagen?
Naja, also unser Eins und wir Komiker sind eigentlich, glaube ich, fast alle gleich. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir lustig sind und natürlich das immer als Waffe eingesetzt. Ich habe schon im Kindergarten gemerkt, dass die Leute über mich lachen. In der Schule natürlich auch, wenn ich irgendwas brauchte, irgendwas erreichen wollte, dann habe ich irgendwie Jokes gemacht und gemerkt, dass das irgendwie geht. Und dann kultiviert man das so im Laufe des Lebens und weiß, wenn ich dann dem Hebel ziehe, dann passiert das, dann passiert das. Und ich habe alle Theater-AGs mitgenommen, die man nur machen kann.
Und dann machst du aber eine Ausbildung als Maler und Lackierer, weil dein Vater auch einen Betrieb hatte. Also war da, das duftet nach Konflikt in der Familie, oder? Nee, hast du da einfach die Haken zusammengeschlagen?
Nee. Also es war so, also das war, mir war klar, dass ich irgendwas mit irgendwas Kreatives, Theatermäßiges machen will. Aber es ist natürlich nicht klar, ob man da jemals irgendwie von leben kann. Und deswegen habe ich diese Lehre 2 Jahre gemacht, um erstmal was zu haben, wie man das ja so früher sagte, dass man eigentlich also was Festes.
Das Jodeldiplom.
Genau, ne? Aber Vater hat es nie vorausgesetzt, dass ich seinen Betrieb übernehme. Er hat immer gesagt, den habe ich für mich gemacht und nicht für dich. Und ich hatte dann schon immer unter dem Aspekt, dass ich danach Berufsschullehramt für Maler und Lackierer studieren wollte. Deswegen habe ich die Lehre gemacht, weil das Voraussetzung war, zumindest ein Jahr müsste man das gemacht haben. Weil ich immer dachte, als Lehrer kann man ja seinen Job so gut einteilen und dann hatte ich genügend Zeit, um Theaterarbeit zu machen.
Und hast du heute noch so diesen Blick, machst du das zu Hause auch noch? Also malst und lackierst du noch selbst zu Hause, wenn was ansteht?
Ja, ich habe gerade renoviere ich ein bisschen. Ich mag das immer noch gerne. Ja, ich liebe glatte Flächen. Also wenn ich irgendwo reinkomme an der Tür, mal eben einmal längs an der Tür sage oder ich gucke sofort an die Deckenabschlüsse, sehe, ach gut, das haben sie selber gemacht. Das kannst du sehen. Oder wenn sie mir sagen, wir haben gerade renoviert, oh, das habt ihr selber gemacht, das könnt ihr aber, das ist aber gut. Oder ob Wände glatt sind. Oder ich höre tatsächlich auch, wenn einer streicht, ob er genug Farbe auf der Rolle hat. Das ist ganz schlimm für einen Maler. Das
funktioniert wirklich?
Natürlich.
Das ist
wenn du die Rolle hörst und das ist nicht so ein matschiges Gefühl, sondern so trocken, dann weißt du, Alter, du musst eintauchen, du musst Farbe nehmen.
Mehr Farbe, das muss also matschig klingen. Ja, ja. Du hast dich aber auch schon als junger Kerl bei der Augsburger Puppenkiste beworben. Und ich habe gelesen, das ist ja skandalös und ich hätte das jetzt über die Jahrzehnte nicht auf sich beruhen lassen. Die haben sich noch nicht mal gemeldet. Nee,
ich weiß nicht, ob sie mir nicht ernst genommen haben. Ich habe damals natürlich handschriftlich, das war Mitte der 80er, da waren die Computer noch nicht so verbreitet und ich habe das mit Kugelschreiber geschrieben. Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, ich verarsche sie. Sie haben mich jedenfalls nicht ernst genommen. Nee, ich habe nie eine Antwort gehört.
So unter allen Dingen, die man unterhaltungsmäßig machen kann, haben sie die Puppen auch angetan, ne?
Ja, ich hatte einen Kunstlehrer am Gymnasium, der eine Marionetten-AG gemacht hat. Und den mochte ich sehr gerne, aber da wollte keiner hin zu dieser AG. Und weil mir das so leid getan hat, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich da wenigstens hin mit ein paar Kumpels von mir. Komm, wir haben gesagt, komm, dann lass uns da hingehen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir erstmal Puppen gebaut und dann, wenn man Puppen hat, dann muss man da irgendwas mitmachen. Dann fängt man an zu inszenieren mit Marionetten, klassisch am Anfang. Und das hat dazu geführt, dass ich immer noch mit Puppen spiele.
Kannst du dich noch an deine erste Puppe, die du selbst gemacht hast und mit Leben erweckt hast, erinnern?
Ja, es war ein Punk.
Annehmlich?
Ein Punk. Das, wir haben damals ein Stück gemacht, dieses Time Punks, und ich habe einen Punker gebaut.
Woraus?
Ja, aus dem Pappmaché. So, meistens okay. Fängt man mit Pappmaché an, irgendwie so ein bisschen modellieren und so. Und dann mit Irokesenschnitt und so. Ach, und das hat Spaß gemacht. Den gibt's auch noch. Den gibt's noch. Hängt zwar nicht mehr, hing lange Zeit bei mir rum, aber jetzt irgendwann war auch so verstaubt. Dann ist jetzt in der Kiste gewandert mit den anderen Marionetten. Aber den gibt's noch, ja.
Also du hast so ein kleines Archiv oder so bei dir zu Hause im Keller?
Ja, diese lange Zeit war es bei Mutti und Vati auf dem Dachboden. Aber die gibt's nicht mehr. Dann muss das Haus verkauft werden. Und dann, wir haben ja alle noch irgendwelche Kisten bei Mutti und Vati stehen und irgendwann dann eben nicht mehr. Und jetzt stehen sie, ich habe einen Lager. Da stehen sie noch, aber ich weiß auch nicht, ob mein Sohn sie dann auch noch mal wieder mitnimmt, das weiß ich nicht.
Sag mal, du warst ein Berufsschullehrer und du warst sogar verbeamtet und hast das aufgegeben.
Was tut man hier alles für die Kunst?
Ist ja unglaublich. Aber das war doch auch schon, das klingt schon nach der einen oder anderen schlaflosen Nacht.
Nee, weil das war schon mit doppeltem Boden. Also ich habe das ja erst so spät gemacht, also ich habe gar nicht so lange als Berufsschullehrer gearbeitet, aber ich hatte schon genügend Auftritte, sodass abzusehen war, dass ich nicht darben muss. Und ich war selbstbewusst genug zu sagen, ja, das werden auch noch mehr und ich werde davon leben können. Und anfangs war ich ja beurlaubt, so. Mir war ganz wichtig, dass ich keinen Job wegnehme und nichts koste. Und dann irgendwann war es aber klar, das geht. Und dann war es nicht schlimm, nee. Selbst meine Mutter fand es schlimmer als ich.
Ja, also schon, so Eltern machen sich da nochmal eine ganz andere Art von Gedanken. Die sind schon sorgenvoll. Warst du ein guter Lehrer?
Da müsste man natürlich mal meine Schüler fragen. So. Ich glaube schon, weil ich sag mal so, wir kreativen Leute, erstmal haben wir immer mal einen richtigen Spruch auf den Lippen. Wenn man jetzt nicht so, es gibt ja auch peinliche Lehrer, die immer ihre Sprüche haben, das wissen wir auch alle, die immer die gleichen machen und wo man, oh, nicht schon wieder. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert ist. Ich sage mal zu meinem Sohn, wenn ich da angekommen bin, dann sag Papa, jetzt ist mal gut. Nein, ich glaube, ich war schon ein lustiger Vogel und habe mir schon ganz gute Sachen einfallen lassen, so. Vor allen Dingen im Referendariat und so, wo es ja noch auf sowas ankommt. Ich weiß, ich habe einmal mal eine Unterrichtsübung gehabt, da wollte ich den Unterschied zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und privaten Fahrten, und da habe ich, aus der Bühne hatte ich so zwei LKWs-Modelle gebaut, die mich mir umschneiden konnten, und da habe ich dann in jeden, habe ich so eine Nebelmaschine reingemacht, um die Abgase zu simulieren, und unser Hausmeister kam irgendwann ganz wutentbrannt da rein und dachte, wollte schon die Feuerwehr rufen, wusste gar nicht, was ich da mache, und solche Sachen habe ich dann häufiger mal gemacht und so, ja.
Das ist ein bisschen Action. Also das klingt ganz gut. Und dann gab es so eine Anzeige vom Kondom des Grauens, diese Geschichte von Ralf König. Und die haben da einen schwulen Puppenspieler mit Führerschein gesucht. Ja. Und du hast den Job bekommen.
Ja, das hat mir mein Bruder hat mir das, der war glaube ich in der Taz war das damals. Ja. Und mein Bruder war schon, ist ja etwas älter, hat schon sowas damals gelesen. Und der hat mir den auf den Tisch gelegt. Und ich dachte, das ist ja skurril. Vor allem diese Geschichte mit Führerschein Klasse 3. ja, dann habe ich mich mal, wie man so sagt, aus Schierschandudel, wie der Norddeutsche sagt, beworben. Und dann habe ich ein Casting da gehabt und dann hat es geklappt. Und dann haben die mich genommen, ja. Das war sehr spannend, weil, also wir waren, das war alles alternativ besetzt. Das heißt, jede Rolle gab's, wurde mehrfach, weil das vom Band kam, konnte das mehrfach gespielt werden. Und von daher hatten wir immer Doppelbesetzungen und so. Und da habe ich, glaube ich, gute anderthalb bis zwei Jahre sind wir durch die Lande gezogen. Hab an allen großen deutschen Kleinkunsttheatern gespielt. Und das war das erste Mal so richtig Theaterluft geschnuppert. Große.
Und dann muss man sich doch mal, also war das noch zu der Zeit, als du auch noch Berufsschullehrer warst, oder war das?
Da war ich noch im Studium.
Da warst du noch im Studium, das war also so davor. Ja. Aber irgendwann sagt man ja, da kommt ja dieser Punkt, also dann springt man und sagt, ich lasse sozusagen das sichere Beamtenverhältnis hinter mir und ich setze jetzt auf die Kunst. Mhm. Was war das ausschlaggebende Argument oder was war der Moment?
Ich habe irgendwann gemerkt, es passt nicht mehr. Ich habe irgendwann gemerkt, so, also ich wollte nach dem Referendariat aufhören an der Schule. Und da hat mein Schulleiter, wollte mich wohl halten, dann hat er gesagt, was muss ich dir bieten, damit du bleibst? Da habe ich gesagt, okay, ich nehme eine halbe Stelle, die darf aber nicht länger als bis Mittwoch dauern. Ich muss Zeit für Theater haben. Und dann habe ich montags und dienstags 6 Stunden gekriegt. Da konnte ich nicht Nein sagen, weil er sich ja mächtig ins Zeug gelegt hat. Das hat auch gut geklappt am Anfang. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich da montags wieder an der Tafel stand, irgendwie stimmt das nicht mehr. Und man muss sich irgendwann mal entscheiden, um den entscheidenden Schritt zu gehen, weil sonst macht man nichts richtig, dann macht man alles nur halb. Das war gut.
Und wie kam dann Herr Mommsen in dein Leben?
Ich hatte damals ein Duo, wie hieß Männergestalten, mit Jens Heidmann, auch Puppenspieler. Und wie der Name schon sagt, Männergestalten, wir haben verschiedene Männertypen dargestellt. Mhm. Also junge, alte, mit Puppe, ohne Puppe, Mensch, 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 Puppe, Puppe, Puppe und sowas. Und da gab es eine Szene, wo ein alter Mann sich einen Schlüsselpieper kauft, ein Schlüsselsuchwiederfindgerät, um mit den Widrigkeiten einer Bedienungsanleitung zu kämpfen hat. Und dafür brauchten wir einen alten Mann, mein Bühnenpartner von damals, der hatte den mal in einem Workshop angefangen zu bauen. Und sagte, hier, pass auf, den kannst du nehmen. Und dann habe ich den zu Ende gebaut, fertig gebaut. Und das war die Geburtsstunde von Herrn Mommsen.
Und dann füllt man das ja mit Leben, mit Ansichten und so. Wie lange, wie entwickelt man sowas? Also wie gehst du mit dem Zettelkasten, ach, siehst du in der U-Bahn ein und dann sagst du, ah, das ist so eine Bewegung, das ist so ein Schnack, den nehme ich mal mit für Herrn Mommsen oder wie funktioniert das?
Naja, erstmal ist man so, wenn man so Humorist, Komiker ist, erstmal guckt man immer schon sehr viel. Mhm. Ich habe schon als Kind eben Leute parodiert, nachgemacht, guckt man, wer macht was, warum, wieso. Und das muss man ja immer abrufen können, ohne dass man jetzt gezielt, das hat man irgendwann mal gesehen und dann muss man sich's wieder abrufen können. Und so ist das beim Puppenspiel auch und so war das mit der Mommsen auch. Natürlich braucht das eine Weile, bis der Charakter so geformt ist, wie er jetzt ist. Das war sicherlich am Anfang ganz anders. Da hatte der auch keine Beine, da saß er wirklich bei mir auf dem Schoß. Das ist auch schon der dritte oder vierte Kopfversuch. Der Körper hat sich ganz entwickelt. Herr Mommsen ist intellektueller geworden, um halt mehr Sachen sagen zu können als früher. Aber das hat auch ganz lange gedauert, bis es soweit ist.
Das ist ja nicht mehr die Originalpuppe, ne? Wie ist denn da so der Verschleiß, der Mommsen-Verschleiß?
Ja, so alle 2, 2,5 Jahre oder wenn es gut läuft, 3 Jahre braucht man schon mal einen neuen Kopf, ja.
Und weshalb eigentlich? Also was machst du mit dem?
Ist ja ein Schaumstoffkern drin. Ja. Und durch die Feuchtigkeit der Hand, Handschweiß und sowas, löst er sich dann langsam ein bisschen auf. Und irgendwann wird das von innen, ist das alles kaputt. Die Mundmechanik, da ist ja nur so eine Klappe drin, aber die löst sich dann langsam auf. Oder man kommt am Oberkiefer raus mit dem Finger, dann ist man nur noch auf dem Stoff. Und da merkt man einfach, der ist instabil. Jetzt muss man mal ran.
Und macht dir das auch noch Spaß, so dieses Puppenbauen dann?
Ja, also inzwischen, die habe ich jetzt, das letzte Mal habe ich gleich 4 Köpfe auf einmal machen lassen, damit man die gleiche Handschrift hat, weil so, wenn man das alle paar Jahre nur macht, sieht der immer ein bisschen anders aus. Und das sehe ich auf Bildern, oh Gott, das war der erste, also jetzt habe ich gleich 4 machen lassen.
So wie bei den alten Simpsons, da denkt man ja auch, what, so sahen die mal aus? Genau. Also man hatte ja schon so eine Evolution dann.
Genau, und so ist es bei mir auch. Ja. Und deswegen habe ich jetzt von einem Puppenbauer mehrere machen lassen, damit ich erstmal, eigentlich müsste ich jetzt die nächsten 10 Jahre Ruhe haben, dass ich die immer wieder benehmen kann. Aber man nimmt auch nicht gerne 9, weil der alte sich irgendwann sehr gut eingespielt hat. Da passt halt alles für die Handform und sowas alles. Und wenn man einen neuen nimmt, tut das richtig weh, damit zu spielen.
Comedians haben ja alle so eine Albtraumgeschichte irgendwie, wo man wirklich überhaupt nicht funktioniert hat. Die trägt man ja, sowas trägt man ja leider irgendwie immer mit sich. Hast du auch so einen totalen Fail-Abend mal gehabt, eine Fehlaufführung?
Na, der Blackout ist natürlich immer das, wo wir alle vor Angst haben. Das kommt zum Glück so gut wie nie vor. Aber wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, oh Gott, das ist wirklich, das ist der Super-GAU auf der Bühne. Weil sagen alle, ja, du kannst ja so gut improvisieren, mach doch irgendwie was. Ja, das stimmt auch, aber Blackout ist was anderes. Dann ist man so in so einer Leere, dass man selbst auch nicht mehr improvisieren kann, weil man die ganze Zeit danach sucht, wo bin ich, was mache ich jetzt eigentlich, wo geht's hin? Und das ist, das habe ich, ich mache das ja auch schon bald 30 Jahre, glaube ich, 1, 2 Mal so ansatzweise gehabt und einmal ein bisschen doller. Da wusste ich wirklich nicht, was ist das jetzt, wo bin ich gerade? Und das ist furchtbar. Das ist echt ein Albtraum. Mhm. Ja.
Wie nah bist du denn bei so einer Aufführung am Text? Es klingt ja bei dir, bei Herrn Mommsen, als ob du das wirklich alles so aus der Lameng machst. Bei vielen Comedians, da kommt es ja so, also da spürt man den Text und die Textarbeit im Hintergrund.
Das ist gut, wenn du das sagst. Und natürlich habe ich auch Textarbeit und natürlich ist das schön, das kriege ich zum Glück oft zu hören, dass die Leute sagen, man hat das Gefühl, das hast du einfach gerade so gemacht. Dann ist es halt verändert. Jetzt tatsächlich braucht so ein Text eine Weile, bis er aus dem Kopf im Bauch wandert. Und dann geht das. Und dann improvisiere ich auf dem auch schon rum. Das heißt, da denke ich gar nicht drüber nach, dann fällt mir irgendwas ein, dann wird das dann das nächste Mal, wenn ich wieder dran denke, eingearbeitet, dann entwickelt sich so eine Szene. Also das ist im Fluss, aber es ist gescriptet. Ich hab mir ein Textbuch und auf dem spiele ich rum. Das mache ich mir kommodig und manchmal, wenn ich dann nach einem Jahr mal wieder reingucke, denke ich, du, was du da geschrieben hast, war aber besser als das, was du da jetzt hast. Du bist doch ein bisschen faul geworden beim Text. Jetzt gehen wir mal wieder zum Ursprung zurück.
Ah, okay, alles klar. Disziplin, höchste Disziplin. Eine Puppe für Erwachsene, vor allen Dingen, haben wir schon gesagt. Und wie reagieren Kinder? Also das kann ich mir vorstellen. Also Puppen, das klingt ja erstmal auch für Kinder kompatibel. Aber Herr Mommsen ist ja schon auch ein Erwachsenending, ne?
Genau, das hängt jetzt von der Altersklasse der Kinder ab. Also es ist ja sehr wortlastig. Es ist ja Comedy-Kabarett mit Puppe und da muss man schon gut zuhören können und da muss man schon in den Themen auch irgendwie drin sein. Natürlich können sich Kinder andere Dinge aus Themen rausnehmen als die Erwachsenen. Deswegen geht das, ich sage aber im gewissen Alter, auch gut. Mhm. Aber wenn die Kinder zu klein sind, haben sie zum Beispiel oftmals Angst vor dem schwarzen Mann, der dahinter ist, vor der großen Puppe. Das sehen Erwachsene oft nicht. Ich mache ja manchmal auch Walk-Acts mit der Figur. Und wenn dann jemand sagt, guck mal da, geh mal zu der Puppe da. Und ich sehe den Kindern aber an, dass sie das nicht wollen. Dann gehe ich weg, dann schicken die Eltern ihr Kind wieder nach. Und du merkst richtig, die haben Angst. Das kennen die nicht. Also so, ne? Da müsste man sich ganz langsam nähern und die müssten das erstmal spüren, dass das nicht gefährlich ist, bedrohlich ist, so, ne?
Du hast auch bei Captain Blaubeer mitgemacht, bei der Sesamstraße. Ist das, wie muss man sich diese Puppenspieler-Szene vorstellen? Ist das so Konkurrenz oder kameradschaftlich? Kennt man sich und wie ist das?
Das ist natürlich eine sehr kleine Szene, die Fernsehpuppenspieler. Mhm. Deswegen, wenn es mal irgendwo ein Casting gibt, dann sagt man sich dann auch Bescheid und das wissen dann auch alle. Es sind eigentlich fast immer die gleichen, die da sind, die auch die Rollen spielen, die Hauptrollen, weil sie es auch wirklich verdammt gut können. Martin Reindl und Carsten Hafke jetzt von der Sesamstraße fährt und Ernie und Bert und so weiter, die sind einfach großartig. Da kommt auch keiner gegen an, weil die das auch schon so lange machen und so gut machen. Und hin und wieder gibt's halt mal, im Moment es wird ja nicht mehr ganz so viel gedreht, Captain Blaubeer wird ja nicht mehr gedreht, aber dann brauchen sie auch mal für so, nur wo eine zweite Hand gespielt wird und wo, weil es viele große Szenen gibt und da kommt man dann auch als Neuling mal rein.
Du hast, man hört also das Norddeutsche irgendwie auch in deinem Vokabular und auch Plattdeutsch. Inwiefern bist du denn Native Speaker? Also das, hast du es mit der Muttermilch wirklich aufgesogen, das
Plattdeutsche? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme mit Oma und Opa im Haushalt groß geworden. Meine Mutter hat mit ihren Eltern Plattdeutsch gesprochen. Mein Vater ist Flüchtling, aber er hat es auch sehr schnell gelernt und mit vielen Kunden Plattdeutsch gesprochen. Das heißt, wenn wir unterwegs waren, irgendwie, also Plattdeutsch ist allgegenwärtig gewesen. Natürlich habe ich das als Kind nicht gesprochen, aber immer gehört. Ich habe, glaube ich, mit 18 das erste Mal auch Plattdeutsch Theater gespielt, in der Achimas Bäldel, so, als der junge Liebhaber, den man dann war. Genau. So, und ich habe es halt immer gehört und dann habe ich es aber auch lange Zeit nicht mehr benutzt. Und erst wieder in Hamburg, so, als ich Gerd Spiekermann kennengelernt habe und so, gemerkt, der spricht immer mit mir Plattdeutsch, haben wir immer gesprochen und ich kann es ja noch. Und dann habe ich auch angefangen, das für die Bühne wieder zu benutzen.
Und wenn er mit dir und dann, das ist ja ein Zeichen, ein Ritterschlag, also er ist dann auch schon auch krüsch, was so das Plattdeutsche angeht, so ein bisschen, was die Qualität der Sprache angeht. Sprichst du denn auch noch im Alltag so jetzt Plattdeutsch? Also ich weiß, Heidi Kabel und Heidi Mahler, die haben ja gesagt, nee, zu Hause sprechen wir gar kein Plattdeutsch.
Nee, das tue ich auch nicht. Also mein Sohn kann es, versteht es, kann aber nicht selbst sprechen, aber ich habe, wenn ich höre mal Bento Sachen, er kann es auch lesen, dann gucke ich, sage, findest du das lustig? Ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder da würde ich nochmal, also das kann er, aber wir machen das nicht. Ich habe tatsächlich mal kurz überlegt, bilingual ihn zu erziehen, aber das funktioniert ja nur, wenn das auch benutzt wird. Ja. Das ist ja, es gibt ja keinen Alltag, wo man hier Plattdeutsch spricht. Deswegen ist das Illusion zu glauben, auf die Art und Weise retten wir das. Das geht einfach nicht. Das wird irgendwann eine Schreibsprache sein, so wie Latein. Und dann wird man das auf Wettbewerben für die Bühne und sowas nutzen.
Ach, so traurig eigentlich. Ja, traurig. Ich spreche es auch meine Eltern, ich habe jetzt auch nicht den Bezug. Also meine Eltern sind Flüchtlinge aus Pommern und aus Ostpreußen. Die haben anderes Platt gesprochen. Das erinnere ich noch, diesen ostpreußischen Platt-Sound in meiner Kindheit. Aber es ist ja was anderes. Aber ich gehe wahnsinnig gerne ins Ohnsorgtheater. Mhm. Also in die plattdeutschen Aufführungen. Und ich bin immer kurz davor zu sagen, jetzt will ich in die Volkshochschule und jetzt will ich ich es auch lernen.
Mogdat,
weil oft in der öffentlichen Diskussion kommt dann irgendwie ja Plattdeutsch, haha, das ist so eine niedliche Sprache, so Plüschmors für Hummel und so, was natürlich irgendwie eine Verkürzung und auch so eine Verniedlichung des Plattdeutschen ist, was es nicht verdient, oder?
Nein, das ist ja der ganz große Fehler. Das ist ja auch, warum so Leute wie Jan Graf und sowas alles, die sind sofort fuchsig werden. Auch wenn man das sagt, weil Plattdeutsch ist eine Sprache. Mit Plattdeutsch kann man alles ausdrücken. Natürlich ist die Grammatik ein bisschen einfacher. Die Lautverschiebung hat es da ja nicht gegeben und sowas. Aber trotzdem geht es nicht darum, es ist keine Sprache von Bauern, es ist keine Sprache, um Dönches zu erzählen. Es kann alles gesagt werden, eben auch Literatur, Poesie und sowas alles. Und deswegen ist diese Verkürzung, ach, das ist so niedlich und du kann man alles mit sagen und sowas, das fällt einfacher und das klingt so schön. Das ist so, aber das ist nicht, das stimmt aber nicht. Mhm. Also, ne, das ist nicht, darauf wird es oft reduziert und das ist der falsche Weg.
Mhm. Wie viel Plattdeutsch steckt denn in deinen Programmen, auch in Mommsen und so? Also, das geht ja beides, ne? Es ist doch auch.
Ja, dadurch, dass ich Native Speaker bin, kann ich das mir simultan übersetzen. Das heißt, ich schreibe das nicht auf Plattdeutsch, sondern ich schreibe es auf Hochdeutsch. Und wenn du jetzt sagst, ja, heute Abend spiele ich das auf Plattdeutsch, dann spiele ich es auf Plattdeutsch. Das ist ein bisschen anstrengender, weil man mehr denken muss, obwohl man ja nicht denken darf, sonst geht's ja nicht. Das ist ja bei Sprachen immer so. So wie man, wenn man nicht so oft Englisch spricht und fängt an zu denken, dann wird's holprig.
Genau.
Wenn man es einfach macht, geht's gut. Das ist mit dem Plattdeutschen genau das Gleiche. Ich muss es mir nicht übersetzen. Also von daher geht es alles beides.
Wo ich bei der Recherche auch zusammenzuckte und dachte, aha, du hast auch Programme gemacht in der Vergangenheit mit dem Bergdoktor. Mit Hans Siegel.
Ja.
Entschuldigung, wie ist das denn zustande gekommen?
Ja, wir waren mal auf den Weltmeeren unterwegs. Wir waren mal auf einem Schiff.
Beide da wird zusammen. Man ja so eingeladen, so als Künstler. Sag
genau,
mal,
genau.
Ich sag mal, Queen Mary 2, machst du ein, zwei Abende und dafür darfst du mitfahren. So was.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Und das habe ich gemacht, das hat er auch gemacht. Und ja, wir haben uns da angefreundet, waren uns sehr sympathisch. Und dann ist da immer mehr draus geworden. Seit Jahren telefonieren wir sehr viel und hatten ja jetzt so eine Weihnachtstour mit fünf Abenden und so. Und ja, ich schätze ihn, er schätzt mich. Er ist ein sehr lustiger Typ. Und er hat auch verstanden, dass es mit Mommsen Spaß macht. Das ist ja schon eine große Fallhöhe, wenn man als prominent wie er ist, dann mit einer Puppe plötzlich auf der Bühne steht und sich dann auch mal schön einen einschenken lässt. So, weil ich nehme ja dann auch kein Blatt vom Mund und so. Und das lieben aber die Leute, genau durch diese Fallhöhe, die das hat.
Gab es da einen Moment des Respekts sozusagen, dass er nicht zu hart anfassen oder so?
Nee, das nicht. Also er hat halt relativ schnell gesehen, was ich mache auf der Bühne, weil das hat er auf dem Schiff schon gesehen, ja. Und hinterher auch. Und ich habe mit ihm dann auch an seinem Bühnenprogramm gearbeitet. Er hat ein Bühnenprogramm gemacht, wo ich Regie gemacht habe. Und er hat da einfach auch gesehen, dass ich das erarbeiten kann und dass es mir auch wirklich um ihn geht. Also mir geht es nicht darum, mich zu sonnen in der Prominenz des Bergdoktors, sondern mir geht es um Hans. Was will Hans eigentlich? Ja. Was will der machen? Und dadurch haben wir uns wirklich mit sehr viel Respekt auch genähert. So.
Das ist ja total krass. Also dieser Facettenreichtum, der dadurch entsteht. Also zwei beziehungsweise drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. So Trepper Mary Rose, das ist ja auch so eine Sache.
Genau.
Da begegnen sich zwei und das ist dann wie in so einem Chemieunterrichtsexperiment. Dann entsteht was Neues und eine ganz andere Energie und vielleicht sogar eine kleine Explosion.
Also genau, vor allem durch die Freiheit, die also Wolfgang ja auch bei Marie hatte,
ja.
wo er einfach Sachen sagen konnte, die eben nie jemand sagen würde. Wenn du mit ihr auf der Bühne, würdest du das nie rausnehmen, das zu tun. Und so würde ich mir das auch nicht auf der Bühne rausnehmen, mit Hans so umzugehen. Aber Werner Mommsen kann das eben machen.
Werner Mommsen, der hatte alle Freiheiten.
Genau.
Das ist schon ganz gut. Du bist ja also ein Norddeutscher durch und durch. Ne? Warst du mal weg?
Ich war tatsächlich mal ein Jahr in Düsseldorf am Marionettentheater. Oh, oh, oh. Ja, das ist also. Im Marionettentheater habe ich gearbeitet, ein Jahr. Ich bin dann wieder weg, jetzt nicht, weil ich nicht unbedingt in Düsseldorf sein wollte, sondern weil der Job nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber nee, ich muss nicht weg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nirgendwo sein könnte. Ne? Ich mag nicht das norddeutsche Wetter, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so ein Frostküttel.
Mhm.
Und eigentlich, hier ist ja Wind, ist ja immer hier. Und fürs Wasser ist das ja auch gut zum Segeln. Ich bin jetzt aber kein Segler und sowas. Ich mag es gerne windstill und mag gern Föhn. Dann würde ich mich eigentlich nach München unterschreiben. Aber ich mag das Flache, ich mag die Marsch, ich mag die norddeutsche Art zu reden, ich mag den trockenen Humor. Gut, den gibt es auch woanders, aber ja. Der ist schon hier sehr typisch. Und ich mag auch das Karge. Also ich mag dieses nicht mal nur labern, sondern erstmal schön zugucken, wen habe ich mir denn gegenüber. Und dann fangen wir mal langsam an und so. Das finde ich großartig.
Mhm. Und Wandsbek, Marienthal so und so Hamburg, also was, weil du könntest ja auch irgendwo, wenn du vom Kargen und von der Natur redest, dann könntest du ja auch aufs Land ziehen. Was magst du an Hamburg?
Na, ich bin schon ein kulturell interessierter Mensch und ich liebe die Vielfalt, die eine Großstadt bietet. Und ich möchte da wohnen, wo ich auch noch schnell irgendwo sein kann. Also, ne, Marienthal ist man halt im Wandsbek-Markt und von da komme ich überall hin. Zum Unsorg-Theater, zum Schmidt-Theater, zur Alma-Hoppe, wo ich ganz viel spiele, in die Kinos. Also das ist mir schon wichtig. Und das würde, natürlich kann man immer sagen, ja gut, wenn ich in Altona fahre, eine Dreiviertelstunde unterwegs, das könnte ich auch von anderswo. Aber dann macht man es nicht so. So setzt man sich in die Bahn und fährt dahin. Das ist mir wichtig. Und ich,
das heißt, du bist auch mit der Bahn unterwegs. Hast du Auto?
Ja, ich habe ein Auto. Ja, das, ich spiele ja in vielen kleinen Dörfern. Und
da muss man.
Da muss man. Sonst kommst du aus Wechold-Magelsen oder Rohrsen oder Eichstrup. Kommst du nach.
Das ist ein ersten Ortsnamen, das war jetzt ausgedacht oder gibt es
den? Nee, den gibt es tatsächlich. Das ist auch da in der Ecke bei Nienburg. Gibt es einen Wechold-Magelsen? Den mache ich so gerne, weil der klingt so schön.
Ja, eben.
Da kommst du einfach nicht mehr weg. Ja. Klar. Und wenn du, ich sag mal so, das muss man vielleicht auch nicht unbedingt, könnte man sich ein Hotel nehmen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du ein Hotel in Eichstrup, also entschuldige bitte alle Eichstrupper, wenn ihr das jetzt hört. Also zum Hotel zum Goldenen Löwen in Eichstrup, das möchte man, wenn man 30 Jahre auf Tour war, nicht mehr unbedingt haben. Man sagt bei uns immer, bei uns Leuten, die auf Tour sind, Vorsicht, wenn dein Hotel einen Tiernamen hat. Dann muss man aufpassen, ja.
Wirklich?
Und das wird auch nicht besser, wenn der golden ist. Also wenn er zum Goldenen Hirschen oder was, das heißt nicht, dass das deswegen besser ist. Und deswegen fahre ich dann mit dem Auto, damit ich dann doch noch nachts nach Hause
komme. Lieber nachts im eigenen Bett dann, ja. Sozusagen, ja. Öffentliche Verkehrsmittel in Hamburg, aber auch nicht immer ganz leicht. Ne? Also
ach nee, das finde ich gut. Klar, die Busse sind halt mal voll, gerade bei uns in Wandsbek auch, da manchmal wartet man einen ab. Aber ich finde, es ist schon ein großer Luxus, dass man innerhalb von 5 bis 10 Minuten oder maximal 20 abends wirklich überall hinkommt. Also mit Bussen kannst du ja wirklich dann irgendwie den letzten Rest noch fahren. Also wenn man nicht was transportieren muss, braucht man eigentlich wirklich kein Auto hier. Und das finde ich einen großen, großen Luxus, den wir da haben. Und deswegen finde ich das toll.
Ich war gestern, wollte ich nach Lübeck und da fuhr einfach mal kein Zug mehr. Also wirklich keiner. Und dann war die Ausweichstrecke mit der U-Bahn bis Ahrensburg West und dann mit dem Bus zum Ahrensburger Bahnhof. Und das ist natürlich apokalyptisch, ja, in Wahrheit, ja, und so. Und dann habe ich mich wirklich ertappt, wie ich auf dem Bahnsteig stand, also wirklich erstmal paralysiert und überlegt habe, soll ich mir nicht doch trotz aller Gegenargumente ein Auto kaufen
wieder? Wenn du aber, sage ich jetzt mal, jeden zweiten Tag in den Elbbrücken stehst, ja, im Stau, ja, und Stunden oder wie ich, ja, viel und freitags irgendwo hin muss, ja, und du weißt nie, wie viel Zeit du einplanen musst, weil du da ewig stehst und das geht halt schon los, wenn du losfährst, dann am Heidenkampfweg, dann stehst du ewig, bis du raus bist aus Hamburg, hast du schon mal beim Veranstalter angerufen, könnte sein, dass es heute ein bisschen später wird. Für die ersten 8 Kilometer brauchst du eine Stunde und für die nächsten 150 oder 200 Kilometer brauchst du auch eine Stunde. So.
Ja. Wo trifft man dich denn so in Hamburg? Du hast schon gesagt, du bist gern kulturell unterwegs im Unsorgtheater und so. Bist auch mal in Wandsbek in irgendeinem Café oder so? Oder wo ist ein schöner Ort für dich in Hamburg?
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich in Wandsbek noch nichts so gefunden habe, wo ich so chillig, wie man heutzutage sitzt und wo ich einfach so mal eben was trinke. Das ist dann doch eher so hier Roten Baum oder sonst Winterhude, ja, und sowas schon schöner. Da fahre ich dann mal hin und flaniere so ein bisschen. Ja, bei uns kann man auch in die Marsch 4 Lande fahren. Da sitze ich manchmal ganz gerne. Da gibt es auch am Ort, Kadensee heißt es, glaube ich, da gibt es so ein uriges Restaurant, da esse ich manches Mal. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, fahre ich gerne zu diesem goldenen Kasten da vor einer.
Ah, Entenwerder.
Ja, Entenwerder.
Ja, genau.
Da muss man allerdings auch immer hinfahren, wenn das Wetter schlecht ist, weil bei gutem Wetter, kann man irgendwie 3 Stunden warten, bis man da mal irgendwie was essen kann oder so. Das
stimmt.
Da finde ich das ganz schön. So. Ich mag schon das Wasser.
Aber dieses Entenwerder Ding an sich da, diese Halbinsel mit dieser Brücke und mit diesem Fahrradweg, der dann auch am Großmarkt vorbeifährt.
Ja.
Das ist schon was Besonderes und man hat immer noch den Eindruck, dass es ein bisschen geheimtippmäßig ist.
Ja, ja, Oberhavenkantine, genau. Da hinten auch sowas.
Ja, ne?
Das, oder die Koldehofe, dieses Wasserwerk da. Das
genau, Kaldhofe da mit dem nach der Cholera-Epidemie, was da gegründet
wurde. Da am Deich lang zu fahren mit dem Rad oder so, das ist großartig, ja.
Hamburg, schöne Stadt,
ja.
Schönste Stadt der Welt.
Ja.
Wirklich?
Ja, natürlich. Also bitte. Also, wo denn ja, sonst? Also nein.
Andere Länder haben ja auch schöne Töchter.
Nein,
irgendwie so.
Nein. Das Einzige, was jetzt halt eben auch hier vergurkt wird, wie in allen anderen schönen Städten und Ländern, dass sie halt immer mehr machen, damit noch mehr Touris kommen. Ich kann das verstehen aus wirtschaftlicher Sicht, aber für die Stadt ist das natürlich die Oberhölle. Also es ist ja überall voll. Und hier war das jahrelang noch ein bisschen okay. Aber ich finde, das wird auch, also die Berliner, die kotzen ja alle, Entschuldigung. Also, weil das, diese Stadt so voll ist und wir nähern uns dem auch langsam. Und dann weiß ich doch nicht, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwann aufs Land ziehe, weil ich das hier, gut, in dem Marienthal ist ja dann nicht voll. Aber ne, das, also man muss ja immer antizyklisch. Also du kannst nicht mehr auf der Alster wird es, wenn du freitags nachmittags mit dem Paddelboot auf die Alster. Klar, wenn ich da bin, dürfen die anderen das auch. Ist gar keine Frage. Das möchte ich
nicht. Man steht nicht im Stau, man ist der Stau sozusagen.
Genau, genau. Das ist logisch. Aber es ist halt in den letzten Jahren so immens voll überall geworden.
Auf den Haddock-Fähren, in der U-Bahn. Und jetzt wollen die Leute, und da frage ich mich, also Olympia, also das mag ja infrastrukturell einige Argumente dafür geben. Aber ich sehe es ja auch, wir haben ja, also die Stadt ist schon einigermaßen voll und teuer, jetzt schon.
Und immer noch mehr Großereignisse, noch mehr Cyclassics, noch mehr den Halbmarathon, dann den Marathon, dann das und das und das. Das ist alles gut und schön. Aber das wird meistens ja nur unter wirtschaftlichen Aspekten immer gemacht. Und ich finde, das ist der falsche Weg, glaube ich.
Apropos Hamburg und was man besser machen könnte. Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als erstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Das hat nichts mit der Stadt zu tun. Das ist generell was, was mich zunehmend stört, dass die Menschen so ungeduldig sind. Und da sind sie natürlich in der Stadt mehr, glaube ich, noch als auf dem Land. Auf dem Land meckern sie auch alle rum. Aber hier diese Hektik, wenn man in den Bus einsteigt, dass keiner, also ich meine, in 5 Minuten kommt der Nächste, dass alle so ungeduldig sind und dass alle rummeckern. Und ich würde, glaube ich, einführen, dass man erst meckern darf, wenn man 2 Minuten nachgedacht hat. Vorher wird es strafbar.
Oha. Und nämlich wie?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Also da müssen wir darüber reden.
Da müsste man sehr viele Polizisten haben, die das kontrollieren. Das geht natürlich auch nicht. Nein, aber wenn die Menschen einfach mal merken würden, die meisten, wie gut es uns doch wirklich geht, wie schön diese Stadt ist und wie wenig es eigentlich gibt, wo wir uns wirklich drüber aufregen müssen. Wenn ich das irgendwie machen könnte, ich kann es nicht, weiß ich, da müsste ich wahrscheinlich Gott sein. Dann könnte man es als Königreich da auch noch nicht aus.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Also ein Ort oder eine Situation? Wo kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Altonaer Balkon. Mhm. Das ist für mich der Inbegriff von Hamburg. Die Kräne und die Elbe und so finde ich schon da. Der alte Elbtunnel, da ist auch, also ich habe, also ich meine, wir sind nicht verheiratet, aber meine Partnerin, die auch schon seit 30 Jahren mit mir hier wohnt. Sie wollte eigentlich mit mir einfach einen netten Tag verbringen und ich habe sie überall hingeschleppt, aber der alte Elbtunnel musste als allererstes dabei sein. Alles, was mit Wasser zu tun hat, das ist wirklich, ist Hamburg. Aber auch klar, aber auch die Seitenstraßen auf St. Pauli und sowas alles, ne? Das finde ich schon, da geht einem das Herz auf.
Ja, weil es noch so einen runtergerockten Charme irgendwie tatsächlich auch noch hat. Habe ich ja lange gewohnt da auf der Ecke und das ist wirklich auch toll. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Gibt es da was?
Ich war tatsächlich neulich mal im Elbschlosskeller, das hat mir lange Zeit gefehlt. Und da habe ich mal so eine Stunde gesessen und versucht, nicht Touri zu sein und nicht da irgendwie zu gucken, dass ich die Leute wie Affen angucke oder sowas irgendwie. Das hat mir lange gefehlt und das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht.
Das ist ja so eine Absturzkneipe gegenüber vom Goldenen Handschuh am Hamburger Berg. Seine Kultkneipe. Daniel Schmidt, ist auch zu Gast bei Viel Hamburg demnächst.
Ach, guck mal.
Ja, das ist ja ein super, ganz interessanter Typ. Multiple tätowiert, aber ganz interessant, hat mehrere Kneipen. Und ich war da auch schon mal. Man geht so 4 Stufen runter und man sitzt dann und das ist überhaupt nicht meine Art von Kneipe, wo ich sonst bin. Da kommt man rein, aber ich habe sofort verstanden, wie das funktioniert. Warum man sich da zu Hause fühlt.
Ich mag wirklich gerne Begegnungen mit skurrilen Menschen und mit Menschen, die so sind, wie sie sind. Gut, da muss man sagen, da sind viele traurige Gestalten dabei, weil wenn sie da tagelang abhängen und Alkis sind, dann ist das natürlich tragisch. Aber diese Geradlinigkeit, die das manchmal hat, die eben halt oft verloren geht, weil die Leute nur mit irgendwas anderem beschäftigt sind, sondern nicht mehr bei sich sind,
das ist das, wo ich gerne bin. Ich bin gerne in Alsterdorf. Bei der Stiftung habe ich schon viele Sachen gemacht. Ich mag da gerne mit Menschen mit Behinderung irgendwie zusammen sein, weil die einem zeigen, wie klar Leben sein kann, wenn man nicht so ein Buhai da drum macht. Und das finde ich total gut. Und das, wo mir das begegnet, bin ich immer glücklich.
Aber Buhai möchtest du mit Herrn Mommsen in den nächsten Wochen und Monaten sicher auch noch machen. Wie sieht denn das? Was hast du denn so vor?
Mein aktuelles Stück heißt ja Das Werner Unser, zum Thema Schöpfung und Glauben. Und jetzt gibt es sozusagen, das nächste Programm wird heißen Mommsen Tiere Sensation. Da geht es um die Evolution. Mhm. So dass wir 4,5 Milliarden Jahre wird daran rumgedoktert, es ist immer noch nicht fertig. Was da so an Skurrilitäten im Tierreich und im Menschenreich passiert, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Da schreibe ich gerade dran, das ist schon fast fertig. Das wird nächstes Jahr Premiere haben. Mhm. Da freue ich mich drauf. Ich mach nächstes Jahr einen Puppengipfel mit Sascha Grammel, mit Carsten Hafke und Martin Reindl, auch die Puppenspieler, und Bühne Cipolla aus Bremen. Mhm. Im EG in Hannover, da möchte ich da regelmäßige Puppenshow machen, wo Mommsen sozusagen alles, was das Puppentheater, was es da gibt, weil viele Leute wissen gar nicht, wie vielfältig das ist, präsentiert. Das möchte ich machen. Und dann vielleicht mit Hans mal wieder was. Mal gucken, ich habe immer Lust auf alles.
Genau, und wir sind dabei. Das klingt spannend. Vielen Dank, Detlef Wutschig, Herr Mommsen. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Wolf Biermann, mit Rolf Zukowski, mit Bettina Tietjen und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr da Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann, tschüss.
Moin. Ich bin Kai Sieverding und erzähle in unserem Doku-Podcast die Geschichte von Otz. Otz, das war der Hamburger Graffiti-Künstler Walter Fischer, der trotz Knast, Prügel und Hetze immer sein Ding durchgezogen hat. Was mich und andere bis heute inspiriert.
Ey, wenn du zum Thema absolute Hingabe ein Bild im Duden suchst, dann ist das Otz.
Gemeinsam mit dem Journalisten Sven Stillig gehe ich in dieser Doku-Serie auf Spurensuche. Ihr erfahrt von der krassen Kindheit von Otz, warum er im Mittelpunkt stand, von so viel Hass und so viel Liebe. Und ihr werdet ein Stück Kunstgeschichte entdecken, das ihr so noch nie gehört habt.
So, früher war es halt in Hamburg einfach so, Schmiererei. Heute ist die Annahme einer der größten Künstler unserer heutigen Zeit.
Das ist Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell.
Wir wollten ihn natürlich mal festnehmen.
Alle Folgen zu hören, jetzt in der ARD Audiothek.